Sobald ich dort eine rechtliche und damit in gewisser Weise auch inhaltliche Prüfung vorschalte, gebe ich den Behörden ganz, ganz, ganz viel Macht in die Hand, selbst zu entscheiden, ist mir das zu unbequem? Kann ich da irgendwie möglicherweise einen Grund finden, warum das nicht in Ordnung ist, dass die Person das bekommt?
Daniel Trepper.
Hallo, hier ist Holger.
Hallo.
Ich rufe an wegen Informationsfreiheitsgesetz. Du bist Vorsitzender des Vereins Netzwerk Recherche. Was ist das für ein Verein?
Das ist der Verein investigativer JournalistInnen in Deutschland. Wir haben ungefähr 1400 Mitglieder und wir versuchen, die Recherche zu fördern und zu fordern. Also wir sagen, es muss mehr Recherche geben, aber wir vergeben auch Stipendien, machen einmal im Jahr eine große Konferenz. Also wir fördern die Recherche.
Die Bundesregierung hat diese Woche in ihrem sogenannten Programm für Aufschwung und Beschäftigung ziemlich weit am Ende der Liste mit Vorschlägen oder mit Programmpunkten einen Punkt, der das Informationsfreiheitsgesetz doch stark ändern würde. Bevor wir dahin kommen, welchen Nutzen hatte das IFG in seiner bisherigen Form? Welche Skandale würde ich ohne IFG vermutlich nicht kennen?
Also das IFG ist ein Gesetz, was sehr, sehr viele investigative JournalistInnen nutzen in sehr, sehr vielen Recherchen. Ich würde sagen, die Mehrzahl der Recherchen hat in irgendeinem Bereich auch Anteile des Informationsfreiheitsgesetzes. Und häufig ist es so, dass gerade so größere strukturelle Rückblicke auf das Toll-Collect-Desaster, auf Spahns Maskendeals, auf Lobbykontakte von Philipp Amthor, auf die Fördermittelaffäre der CDU in Berlin, all diese größeren Recherchen haben häufig auch Anteile dieser IFG, weil man dann halt schwarz auf weiß sehen kann, das sind die Dokumente und hier kann man sehen, haben sie in der Behörde gepusht.
Wie funktioniert das im Alltag? Also du hast irgendwie, weiß ich nicht, irgendein Informant steckt dir irgendeine Information zu und du denkst dir, oh, da gibt es bestimmt in der Behörde was, ich hole das mal da raus.
Manchmal ist es so, dass Leute ganz bestimmte Informationen haben und sagen, hey, da müsst ihr hingucken. Und dann gibt es manchmal Leute, die die Dokumente gleich dabei haben. Und dann gibt es manchmal Leute, die sagen, ich habe die Dokumente nicht, aber ich weiß, wenn ihr da guckt, da könnte was sein. Manchmal ist es aber auch so, dass wir ganz bewusst sagen, das kann eigentlich nicht sein, dass die Apotheken hier für gefühlt 27,50 € irgendwelche Masken vergeben dürfen, obwohl sie auf dem Markt nur 70 Cent kosten. Ich überspitze jetzt ein bisschen. Wie kann so eine Entscheidung zustande kommen? Wer hat das entschieden? Hat das etwa Spahn selbst entschieden? Und wie kommt das zustande? Und dass man dann reingeht und sagt, ich hätte gern alle Informationen, alle Dokumente, alle Belege rund um diese Entscheidung. Gebt uns die und dann forstet man die durch und schaut, wo findet man möglicherweise Dinge, die so nicht in Ordnung sind.
Das klang ziemlich einfach. Gebt uns die. Machen die das immer?
Es ist so, dass das Informationsfreiheitsgesetz ja mittlerweile seit ungefähr 20 Jahren in Deutschland da ist. Und es ist auch gut, dass es da ist, aber es ist lange nicht perfekt. Es gibt jetzt schon viele Ausnahmegründe und es gibt natürlich Behörden, die sind ein bisschen entspannter und geben ein bisschen mehr raus. Und es gibt Behörden, die versuchen fast alles abzulehnen oder versuchen zumindest diese Abweisungsgründe strikt anzuwenden. Und deswegen gibt es häufig Situationen, wo man dann auch dafür kämpfen muss, argumentieren muss und sagen muss, nein, das können Sie irgendwie nicht ablehnen, weil oder wenn Sie es ablehnen, dann klagen wir aber, weil wir sehen das rechtlich anders. Wir haben Zugriff auf die Informationen. Es ist schon oft auch, dass man lange wartet. Es kostet auch manchmal ein paar hundert Euro. Es ist jetzt kein perfektes, super Transparenzgesetz, aber es funktioniert im weitesten Sinne für uns Journalistinnen und auch für BürgerInnen natürlich.
Gibt es irgendwie so eine Lieblingsbegründung der Behörden?
Also häufig sind zum Beispiel Begründungen wie, das ist zu umfangreich, das ist irgendwie zu viel, das können wir irgendwie nicht zusammenstellen, das geht quasi darüber hinaus, was wir irgendwie leisten können. Manchmal sind es Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, gerade wenn die Behörde zum Beispiel Fördermittel vergeben hat oder da irgendeine Art von privater Betrieb mit involviert ist. Manchmal sind es Begründungen, wo es so um, ich sag mal, nationale Sicherheit geht, wo man dann sagt, nee, das betrifft jetzt irgendwie die Bundeswehr und aus dem XY-Grund können wir das nicht rausgeben. Mein Eindruck ist, dass viele dieser Begründungen sehr weit genutzt werden. Um es mal vorsichtig zu formulieren.
Bei diesen Änderungen, die die Regierung sich ausgedacht hat, sprichst du selbst von einem Frontalangriff auf den investigativen Journalismus. Von wem genau geht der eigentlich aus?
In diesem Fall ist es ja der gemeinsame Vorschlag der beiden Regierungsfraktionen CDU und SPD. Insgesamt haben wir in den letzten Jahren gesehen, dass tendenziell CDU-geführte Regierungen kritischer sind gegenüber der Informationsfreiheit und der Transparenz. Zu Beginn dieser Koalition, als noch Koalitionsverhandlungen waren, hat ja Philipp Amthor schon einmal in seiner Arbeitsgruppe damals versucht, das Informationsfreiheitsgesetz einzuschränken, beziehungsweise es hätte auch eine mögliche Abschaffung bedeutet. Dann ist er zurückgerudert, weil hunderttausende Leute protestiert haben. Auch in manchen Bundesländern gibt es die Informationsfreiheit in der Form nicht, wie wir uns die wünschen würden als Netzwerkrecherche, als Journalistinnen. Also da sieht man schon eine Tendenz, dass irgendwie die CDU, CSU da eher kritischer ist. Man hat jetzt auch gesehen im Laufe dieser Woche, wo der Protest relativ groß wurde, dass die SPD-Fraktion ja auch ein Statement rausgegeben hat und gesagt hat, wir finden das nicht in Ordnung, wie das da vereinbart wurde zwischen den Fraktionsspitzen. Wir wollen das so nicht mittragen. Also unser Eindruck ist, diese Kritik, dieses Problem mit der Transparenz, das geht vorwiegend von der CDU, CSU aus, aber die SPD trägt es halt im Moment mit.
Wenn wir mal in diese Ideen, also in diesen Frontalangriff reingucken im Einzelnen, also die Regierung gibt bekannt, Anfragen sollen nur noch mit berechtigtem Interesse möglich sein. Was ist das? Also hast du doch sowieso, oder nicht? Also als Journalist hast du doch immer ein berechtigtes Interesse.
Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil normalerweise gilt so eine Informationsfreiheit, so eine Transparenz erstmal bedingungslos. Alle BürgerInnen, alle Menschen, egal ob sie Staatsbürger sind oder nicht, egal ob sie, welche Profession sie haben, egal was ihr Grund ist, sie bekommen erstmal, sie haben das Recht auf diese Dokumente. Und sobald ich dort eine rechtliche und damit in gewisser Weise auch inhaltliche Prüfung vorschalte, gebe ich den Behörden ganz, ganz, ganz viel Macht in die Hand, selbst zu entscheiden, ist mir das zu unbequem? Kann ich da irgendwie möglicherweise einen Grund finden, warum das nicht in Ordnung ist, dass die Person das bekommt? Es gibt sehr viel Macht auf die Seite desjenigen, der die Information rausgeben muss. Statt zu sagen, alle Informationen sind erstmal öffentlich und es gibt gewisse Gründe, warum sie möglicherweise nicht öffentlich sein könnte, das muss dann aber gut begründet werden von der Behörde, drehe ich es de facto um und sage, ich muss begründen, warum ich die Informationen haben will und die Behörde kann sagen, nein, das sehen wir aber anders. Und das ist so eine Umkehr, den Gedanken der Informationsfreiheit, den wir seit 20 Jahren in Deutschland haben, abschafft.
Diese Ausnahmen, die du gerade genannt hast, also das haben sie ja jetzt auch reingeschrieben, ne? Also Anfragen zur kritischen Infrastruktur werden nicht mehr so gut beschieden. Spionageabwehr ist ein Ausschlusskriterium, Terrorismusbekämpfung ist ein Ausschlusskriterium und wissenschaftliche Forschung könnte auch einen, wie sie es nennen, besonderen Schutzbedarf haben. Was fällt denn nicht unter die Sachen, die ich da aufgezählt habe?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es nicht. Das Problem ist vor allem, dass es halt wirklich diese aufgezählten Kategorien, die du gerade genannt hast, sind halt unfassbar breit. Kritische Infrastruktur kann alles und nichts sein. Theoretisch, das ist ja auch was theoretisch vom Staat definiert werden kann. Was fällt unter den Kritisbegriff? Und das am Ende definiert dann wiederum die Behörde, was sie als kritische Infrastruktur sieht und was nicht. Und man muss dann möglicherweise vor Gericht darum kämpfen, dass das dann nicht unter diesen Begriff fällt, weil es dann vielleicht doch keine kritische Infrastruktur ist zum Beispiel oder Wissenschaft, die möglicherweise die nationalen Interessen gefährdet. Das kann alles und nichts sein, von Mikrochips bis, keine Ahnung, Kameras, die an irgendwelchen Außengrenzen der EU angebracht werden und die man nicht in chinesischen Städten sehen will. Aber was weiß ich, kann ja alles theoretisch sein. Und das ist ein weiteres Beispiel für, wie unfassbar breit in Zukunft Informationsbegehren abgelehnt werden sollen. Und das ist halt, ich finde das so absurd, weil es halt jetzt alles längst möglich ist. Natürlich gibt es auch jetzt Ausnahmen im Gesetz, die es möglich machen, bei nationalem Interesse, bei großen problematischen Anfragen diese Sachen abzulehnen. Da muss man es halt gut begründen als Regierung. Und wenn ich als Journalist oder als Bürger nicht damit einverstanden bin, dann gehe ich vor Gericht und dann muss das Gericht entscheiden, ist das gut genug begründet. Aber je weiter ich das ausweite, desto geringer ist natürlich meine Chance, am Ende mein Interesse für Informationsfreiheit, Transparenz und Kontrolle, darum geht es ja am Ende, Kontrolle der uns Regierenden, der von uns gewählten, der von uns finanzierten Vertreter möglich zu machen.
Und dann kriegst du die Informationen, weil du zufälligerweise nicht in eine dieser Kategorien gefallen bist. Und dann sollen die Namen von Mitarbeitenden geschwärzt werden, um sie, Zitat, vor Anfeindungen und Drohungen zu schützen. Heißt das, dass wir in Zukunft dann nur noch wissen, dass korrumpiert wurde, aber nicht mehr, wer korrumpiert wurde?
Ja, und wer korrumpiert
hat? Oder
kriegt man
diese Schwärzung dann irgendwie, also du kannst doch deinen Job dann gar nicht mehr ordentlich machen.
Also jetzt ist es ja schon so, dass die allermeisten Namen in diesen Dokumenten geschwärzt werden. Die allermeisten E-Mail-Adressen, allermeisten Telefonnummern. Es ist so, wenn wir solche Dokumente bekommen, keine Ahnung, 500 Seiten zu irgendeinem Vorhaben, sind unfassbar viele Stellen eh schon schwarz. Was ich in Teil noch nachvollziehen kann. Ich muss ja nicht den Namen von irgendeinem Sachbearbeiter wissen. Das ist im Endeffekt, würde ich den ja auch nicht veröffentlichen. Es ist nicht im öffentlichen Interesse zu wissen, wer die Akte gestempelt hat oder die E-Mail weitergeleitet hat. Was aber natürlich problematisch ist, dass in diesem neuen Entwurf bis in die höchsten Ebenen hinein die Namen geschwärzt werden sollen. Und das halte ich für absolut falsch und auch für Problem, für ein Problem für diesen öffentlichen Raum, für die Diskussion, weil wir natürlich wissen müssen als Öffentlichkeit, wer hat bestimmte Dinge verbockt, um dann beim nächsten Mal beim Wählen entscheiden zu können, ob wir die Person wieder wählen wollen oder die Partei wieder wählen wollen oder was auch immer da dran hängt. Ein Beispiel sind diese Maskendeals, die ich vorhin schon angesprochen habe, von Spahn. Das haben NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung damals aufgedeckt, als die Apotheken quasi für sehr überteuerte Preise Masken rausgeben durften. Das war ein Milliardengeschenk an die deutschen Apotheken von Jens Spahn. Und die Frage war, wie konnte das sein? Und in den Akten, die sie bekommen haben über das Informationsfreiheitsgesetz, konnte man sehen, dass Spahn selbst gesagt hatte, okay, ich sehe, ihr als Ministerium haltet das für falsch. Fachabteilung findet das irgendwie problematisch, aber ich möchte trotzdem, dass das passiert. Er hat sich quasi über seine Experten hinweggesetzt und hat das Geld verschenkt an die Apotheker. Und das wäre halt nicht möglich, wenn alle Beteiligten, alle Namen, alle individuellen Zuschreibungen in Zukunft geschwärzt würden.
Außerdem sollen nur noch natürliche Personen überhaupt Anfragen nach Informationsfreiheitsgesetz stellen dürfen. Das heißt, keine Redaktionen mehr? Oder fragst du da sowieso als Daniel Drepper an und nicht als Mitarbeiter irgendeiner Zeitung deines Senders?
Ja, im Moment ist es ohnehin so, dass klassischerweise ReporterInnen selbst als Individuen anfragen, die Redaktionen das dann im Zweifel bezahlen. Es wird aber so ein bisschen frei gehandhabt, wenn es dann an die Redaktionsadresse zum Beispiel geschickt wird, wenn irgendwie die Redaktion als Ansprechpartner fungiert, wenn die Redaktion das dann danach überweist, wenn es quasi einen redaktionellen Hintergrund hat, dann ist das alles kein Problem. So wie die Formulierung jetzt ist, befürchten wir, dass das sehr, sehr viel strikter gehandhabt wird und vor allem inkludiert diese neue Formulierung oder das Vorhaben auch, dass diejenigen, die anders an Informationen gelangen können, in Zukunft nicht mehr dazugehören sollen. Und da haben wir die große Befürchtung, dass JournalistInnen möglicherweise sogar komplett ausgeschlossen werden, weil man dann sagt, ihr habt doch das Landespressegesetz, ihr könnt ja auch über das Pressegesetz Anfragen stellen, wir müssen euch ja antworten, dann braucht ihr nicht mehr das Informationsfreiheitsgesetz, dann braucht ihr nicht mehr die Originaldokumente, stellt doch einfach eure Fragen, die wir dann so zusammenfassend beantworten. Also wir sind da sehr skeptisch, was den Vorschlag von CDU und SPD angeht und haben das Gefühl, dass Journalismus da in Zukunft größere Probleme bekommen könnte, wenn das so durchgesetzt wird.
Ja, und nicht nur der Journalismus, ne, sondern alle. Also es gibt im Moment einen Kostendeckel. Mehr als 500 Euro soll es nicht kosten, wenn du so eine Auskunft kriegst. Das soll abgeschafft werden. Kann also deutlich teurer werden. Kann sich dann also irgendwann niemand mehr leisten? Also können die dann die Preise beliebig festsetzen?
Ja, das ist was mich ganz persönlich irgendwie aufregt, weil ich habe tatsächlich meine ersten Erfahrungen mit dem Informationsfreiheitsgesetz vor ungefähr 15 Jahren gemacht. Da war ich im Studium, da habe ich frei gearbeitet, da habe ich eine große Informationsfreiheitsgesetz-Anfrage gestellt. Das war gleichzeitig meine Diplomarbeit und meine erste große investigative Recherche, so ein bisschen.
Worum ging's?
Multitasking. Da ging's darum, wie das Innenministerium im deutschen Sport jedes Jahr ungefähr 100 Millionen Euro verteilt, weil viele im Sport sich darüber beschwert haben, gesagt haben, das ist irgendwie alles Kungelei, wir werden da unter Druck gesetzt und so weiter. Und damals viel Sportjournalismus gemacht. Dann habe ich angefragt und habe relativ umfangreich Akten aus dem Innenministerium beantragt, weil ich einen breiten strukturellen Blick darauf haben wollte. Und dann hat das Innenministerium gesagt, statt dass sie sagen, hier ist eine IFG-Anfrage, da stellen wir 500 Euro für in Rechnung, haben sie gesagt, du hast aus 66 verschiedenen Akten irgendwas beantragt, also machen wir 66 mal die Gebühr. Und dann sind sie am Ende, haben sie irgendwie hochgerechnet und sind auf 16.000 Euro gekommen. Dann sollte ich als freier Journalist auf einmal 16.000 Euro für die IFG-Anfrage zahlen. Musste das auch. Und dann haben wir aber mit Unterstützung des Deutschen Journalistenverbandes dagegen geklagt und haben Recht bekommen und haben dann irgendwie 15.000 Euro oder was zurückbekommen. Und deswegen weiß ich aus eigener Erfahrung, weil das damals wahnsinnig schockierend und auch problematisch für mich war, weil ich als freier Journalist lange Zeit auf dieses Geld warten musste und echt irgendwie Probleme hatte, wie sehr das abschreckend wirken würde, wenn man, 500 Euro ist jetzt schon nicht wenig, finde ich, für so eine Anfrage. Ich meine, es gibt auch Anfragen, die sind günstiger, es gibt auch Anfragen, die sind kostenfrei, aber wenn man mal 500 Euro zahlen muss, ist das natürlich schon saftig. Wenn das aber deutlich größer wird, wenn da 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 Euro aufgerufen werden, wer soll das noch machen?
Was ich überhaupt nicht verstanden habe, ist, wer nicht aus Deutschland oder der EU kommt, soll von Anfragen ausgeschlossen werden können. Welches Problem wird da gelöst?
Ich glaube, insgesamt soll die Anzahl der Anfragen, der Umfang der Anfragen, die Arbeit für die Ministerien, Behörden reduziert werden. Die haben einfach keine Lust, die Sachen zu beantworten. Und ich glaube auch, dass das wirklich nervig sein kann, dort zu arbeiten und diese Anfragen zu beantworten. Ich glaube auch, dass es Leute gibt, die das in gewisser Weise missbräuchlich nutzen, dass sie ständig irgendwelche Anfragen stellen, nie wirklich was damit machen, kein echtes Informationsinteresse da ist. Gleichzeitig ist es aber so, dass ich finde, der Weg, damit umzugehen, kann nicht sein zu sagen, wir müssen an allen Ecken die Schotten dicht machen und versuchen, dass keiner mehr was anfragt, sondern sich einen Weg zu überlegen, ein System zu überlegen, wie das einfacher wird. Und da gibt es Möglichkeiten. Wir haben selber mit anderen NGOs zusammen einen Vorschlag gemacht, wie ein besseres Informationsfreiheitsgesetz, ein Transparenzgesetz aussehen könnte vor 4 Jahren, weil, dass man quasi proaktiv Sachen digitalisiert, dass man proaktiv Sachen nicht irgendwie physisch in den Keller packt, sondern auf eine Festplatte und dann können alle darauf zugreifen, die Behörden können leichter zusammenarbeiten, man macht mit einem Klick öffentlich, man hat insgesamt viel weniger Arbeit. Das wäre eigentlich der Weg, finde ich, damit umzugehen und nicht zu sagen, jemand, der nicht aus Deutschland kommt, jemand, der kein EU-Bürger ist, jemand, der vielleicht Journalist ist, jemand, der nicht 10.000 Euro hat, die sollen das alle nicht mehr machen, wir wollen das reduzieren. Ja, und das ist, finde ich, interessant, zumal ja fast alle anderen Informationsfreiheitsgesetze, Transparenzgesetze, die es sonst so gibt in Europa, aber auch in den USA zum Beispiel, international gelten. Ich kann eine Freedom of Information Act Request, eine Informationsfreiheitsfrage in den USA stellen und von jeder Behörde dort Informationen und Dokumente beantragen. Und in Deutschland soll das andersrum in Zukunft nicht mehr möglich sein. Das finde ich problematisch.
Jetzt hat Klingbeil, also Bundesfinanzminister, im Sommerinterview im Fernsehen gesagt, ja, NGOs und JournalistInnen, die dürften ihre Arbeit natürlich ganz normal weitermachen. Wie glaubwürdig findest du das?
Ich habe das Gefühl, dass jetzt zurückgerudert wird, ein bisschen wie bei den Arztbesuchen. Ja, also ich habe zwar gesagt, ihr müsst am ersten Tag hingehen, aber vielleicht reicht auch der zweite und gucken wir mal, wie es dann am Ende umgesetzt wird. Also mein Eindruck war, dass sie nicht damit gerechnet haben, dass es so viel öffentliche Gegenwehr gibt. Zumal selbst wenn jetzt in dieser Ausnahme keine NGOs, keine Organisationen, keine Leute, die anders die Informationen kriegen können, wo wir halt die Journalisten mit drunter sehen möglicherweise, wenn das rausgenommen wird, dann sind immer noch die erweiterten Ausnahmen, dann ist immer noch das viele Geld, dann ist immer noch das berechtigte Interesse, wo die Behörden sich selber überlegen können, warum sie das nicht rausgeben wollen. Also es sind immer noch viele Sachen, die unsere Arbeit extrem erschweren würden.
Das alles steht im sogenannten Programm für Aufschwung und Beschäftigung. Was ich nicht kapiere, nicht mal ansatzweise, wie genau würde ein gestutztes Informationsfreiheitsgesetz Aufschwung und Beschäftigung unterstützen?
Das verstehe ich auch nicht. Das Einzige, was es vielleicht bringen würde, wäre, dass 2,5 Leute in den Behörden weniger mit Informationsfreiheit und mehr mit anderen Sachen zubringen könnten. Aber ich sehe nicht, wie das irgendwas bringen sollte. Ich habe große Befürchtungen, dass das Vertrauen und Zutrauen in Politik und Behörden zerstören wird. Ich habe jetzt schon das Gefühl, so die letzten Tage, was ich gesehen, gelesen, gehört habe, dass viele Leute sehr, sehr verärgert darüber sind, dass das überhaupt probiert wird, dass die Leute, finde ich auch zu Recht, sagen, ja, wer was verstecken will, der hat vielleicht auch was zu verstecken, wer Transparenz fürchtet, ne, da soll man vielleicht noch mal genauer hingucken. Ich glaube, dass sie nicht lange genug darüber nachgedacht haben, was das eigentlich PR-mäßig, sag ich jetzt mal überspitzt, macht am Ende.
Du hast eben selber gesagt, das Informationsfreiheitsgesetz ist jetzt 20 Jahre alt. Das heißt, es gab ein Davor. Wie haben die Kolleginnen und Kollegen davor denn eigentlich Skandale aufgedeckt?
Es ist natürlich auch jetzt nicht so, dass alle Recherchen nur wegen des Informationsfreiheitsgesetzes möglich sind. Es gibt nur eine Reihe von zusätzlichen Recherchen, die dank des IFG ans Licht kommen. Und ich finde, dass es halt eine sehr gute Möglichkeit ist, auch den Leuten Vertrauen in Journalismus zu vermitteln, wenn man über das IFG an Dokumente kommt, wo schwarz auf weiß die Sachen stehen und dann kann man die auch mit veröffentlichen. Und muss nicht sagen, ich habe 3 Leute im Innenministerium gesprochen.
Gut unterrichtete Kreise.
Ja, gut unterrichtete Kreise sagen, Spahn hat die Unterschrift gesetzt oder hier ist das Dokument, wo die Unterschrift von Spahn drauf ist. Das hat natürlich einen anderen Wumms und eine andere Wirkung und auch eine andere vertrauensbildende Maßnahme in Journalismus. Deswegen ist das für mich ein total wichtiger Schritt für den Journalismus gewesen, dass das seit 20 Jahren in Deutschland endlich auch möglich ist. In den USA geht es schon seit 60 Jahren. Also wir sind jetzt nicht irgendwie Vorreiter in der Sache. Und davor war es einfach so, dass natürlich dann im Zweifel die Sachen über Leaks kam, über klassische Quellenarbeit, über Gespräche mit Leuten, die sich damit auskennen. Sollte das Informationsfreiheitsgesetz jetzt wirklich so zusammengestutzt werden, dass es de facto nicht mehr nutzbar ist, dann geht es halt auf dem Weg weiter und Leute müssen uns halt Dokumente so schicken. Aber es ist für manche natürlich schwieriger, Sachen aus dem Ministerium rauszuschmuggeln und einem im Briefkasten zu werfen, als einfach nur zu sagen, stell doch mal einen IFG-Antrag zu dieser folgenden Akte, das ist natürlich ein bisschen weniger Risiko für die Quelle, als wenn sie da selber die Dokumente raustragen muss.
Daniel Drepper, vielen Dank.
Ganz vielen Dank.
Holger ruft an ist ein Podcast von Übermedien, dem unabhängigen werbefreien Magazin für Medienkritik, ausschließlich finanziert durch unsere Community. Ein Abo gibt's ab 6 € monatlich und dafür gibt's sofort Zugang zu allen Artikeln und obendrauf unseren wöchentlichen Newsletter. Wer unabhängige Medienkritik ebenfalls unterstützen möchte, findet alle Infos auf übermedien.de und dort gibt's auch reichlich über Medien zu lesen, bis wir in der nächsten Folge wieder über Medien reden. Ich bin Holger Klein, danke für die Aufmerksamkeit und fahre jetzt in Urlaub. Wir hören uns im August wieder. Und hier noch ein Tipp zum Weiterhören. In der aktuellen Ausgabe von Nice und Nötig ist Swantje Dake zu Gast bei Annika Schneider. Swantje will eine Art Spotify für Journalismus aufbauen, eine Flatrate. Solcherlei Vorhaben sind bisher an den Verlagen gescheitert und vor allem an deren Blick auf ihre AbonnentInnen.
Der Verlag hat grundsätzlich ja das Interesse, die Abonnentinnen und Abonnenten bei sich zu haben. Also in Form von, ich habe die Namen, ich habe die Kontodaten. Das heißt, der Abonnent gehört mir. Und das sind Verlage gewohnt, seit jeher. Die haben ja Abonnenten im Print, also in der Zeitungswelt. Die haben irgendwann mal angefangen, mit 30 Jahren eine Zeitung zu abonnieren und die wird halt abbestellt von den Angehörigen, wenn der Abonnent stirbt. Also über 30, 40 Jahre. Das ist die gewohnte Denke und genauso ist man an das Digitalgeschäft auch rangegangen. Und digitale Modelle, das wissen wir, glaube ich, alle, wenn wir an unsere Sport-Streaming-Dienste denken, die kündigen wir auch, wenn Sommerpause ist und wenn jetzt vielleicht nicht gleich eine Fußball-Weltmeisterschaft stattfindet. Also da ist man ja sehr viel schneller und sagt, ach, das brauche ich jetzt mal ein, zwei Monate nicht, das kündige ich. Das ist nicht so ein dauerhaftes über Jahrzehnte hinweg.
Nice und Nötig findet ihr, wo ihr eure Podcasts findet.